Willkommen bei unserer neuen Analyse. Heute nehmen wir uns ein Thema vor, das immer lauter diskutiert wird und unsere digitale Zukunft wohl entscheidend prägen könnte. Technologische Souveränität. Gerade für Europa, aber auch für Deutschland scheint da einiges auf dem Spiel zu stehen. Vielleicht sogar ein echter Wendepunkt. Unsere Grundlage dafür ist ein wirklich aufschlussreicher Artikel von der IT-Blog. Titel: Digitale Unabhängigkeit. Warum technologische Souveränität jetzt über die Zukunft entscheidet. Ziemlich klare Ansage. Und unsere Mission sozusagen für diese gemeinsame Erkundung ist auch klar. Wir wollen mit Ihnen zusammen mal durchleuchten, was genau hinter diesem Begriff technologische Souveränität eigentlich steckt. Und warum läuft Deutschland, das ja mal, als technologische Speerspitze galt, laut dem Artikel Gefahr, digital immer abhängiger zu werden? Und, ganz wichtig natürlich, welche Auswege skizziert der Text? Es geht wirklich darum zu verstehen, warum das für Sie, für uns alle relevant ist.
Packen wir es an, fangen wir mal bei den Basics an. Der Artikel wirft ja diesen Begriff technologische Souveränität in den Raum. Was genau meint die Quelle damit? Ist das einfach nur ein neues Modewort oder steckt da doch mehr dahinter? Also es ist definitiv mehr als nur ein Modewort. Der Artikel macht das sehr deutlich. Im Kern geht es darum, dass ein Staat oder eine Region die Fähigkeit besitzt, zentrale digitale Technologien und Infrastrukturen selbst zu verstehen, zu gestalten, zu kontrollieren und ja idealerweise auch zu entwickeln.
Also nicht unbedingt alles selbst bauen, wie in so einer Art digitalem Schrebergarten, sondern eher die Zügel in der Hand behalten.
Genau das ist der Punkt. Autarkie ist unrealistisch und meistens auch gar nicht wünschenswert in unserer globalisierten Welt. Es geht um Kontrolle, um Gestaltungsfähigkeit bei den Dingen, die wirklich kritisch sind. Und was faszinierend ist, diese Kontrolle erstreckt sich laut dem Artikel über mehrere wirklich entscheidende Ebenen.
Okay, welche wären das?
Da ist zum einen die Cloud- und Dateninfrastruktur. Ist ja klar, wer die großen Cloud-Plattformen betreibt, der hat enorme Macht über die Daten, die dort liegen und verarbeitet werden. Der Artikel nennt hier ja auch europäische Projekte wie Gaia-X oder den Sovereign Cloud Stack, kurz SCS.
Gaia-X, SCS, hört man immer wieder.
Genau. Die Grundidee dahinter ist ja, so eine Art digitalen Schengen-Raum für Daten aufzubauen. Also sicher, transparent, nach europäischen Spielregeln.
Und eben nicht komplett von den amerikanischen Hyperscalern abhängig.
Richtig. Beim SCS geht es konkret darum, auf Basis von Open-Source-Software eine standardisierte, souveräne Cloud-Plattform zu schaffen. Quasi eine Alternative.
Verstehe. Also eine Alternative, bei der man weiß, wer die Kontrolle hat und nach welchen Regeln gespielt wird. Klingt gut.
Exakt. Dann zweitens. Ein riesiges Thema, das uns ja alle beschäftigt. Halbleiter- und Hardwareproduktion. Ohne Chips läuft heute praktisch nichts mehr. Von der Waschmaschine bis zum Supercomputer im Rechenzentrum.
Stimmt.
Der Artikel verweist hier auf den European Chips Act. Das ist ja dieser massive Versuch, Europas Fähigkeiten in der Entwicklung und, ganz wichtig, auch der Produktion von fortschrittlichen Halbleitern wiederzubeleben oder auszubauen.
Ein Mammutprojekt, oder?
Absolut. Extrem teuer, langwierig, aber laut Quelle eben notwendig, um diese strategischen Abhängigkeiten von globalen Lieferketten, die wir ja haben, zu reduzieren.
Ja, ein Punkt, den wir ja während der Chipkrise alle ziemlich schmerzlich zu spüren bekommen haben.
Absolut. Drittens, künstliche Intelligenz, KI. Hier stellt der Artikel klar fest, aktuell dominieren ganz klar US-Systeme den Markt. Europa versucht aber gegenzusteuern.
Wie denn?
Einerseits durch Regulierung wie den EU AI Act, der soll ja einen Rahmen für vertrauenswürdige und ethische KI schaffen. Andererseits durch die Förderung eigener Modelle. Das Beispiel Aleph Alpha aus Deutschland wird da genannt.
Ja, das Heidelberger Unternehmen.
Genau. Hier geht es darum, KI zu entwickeln, die eben unseren europäischen Werten und auch den Datenschutzvorstellungen entspricht.
Also nicht nur technologisch irgendwie mithalten, sondern auch eigene, ethische Leitplanken setzen.
Das ist der Punkt. Und viertens, und das ist vielleicht die Basis für vieles, Cyberresilienz und Sicherheit. Ein Staat, der seine kritischen Infrastrukturen, also Energie, Verkehr, Verwaltung, nicht wirksam gegen Cyberangriffe schützen kann, ist erpressbar. Er verliert Handlungsfähigkeit.
Logisch.
Wenn man die Kontrolle über die Sicherheit der eigenen, digitalen Lebensadern verliert, gibt man einen Kernbereich staatlicher Souveränität auf. Das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt im Text.
Das leuchtet absolut ein. Nun beschreibt der Artikel die Situation speziell in Deutschland als eine, Zitat, gefährliche Komfortzone. Das klingt ja erstmal paradox, bequem, aber gefährlich. Was meint die Quelle damit genau?
Ja, das ist eine sehr treffende Beschreibung, finde ich, aus dem Artikel. Deutschland hat über Jahrzehnte davon profitiert, Technologien aus dem Ausland, vor allem aus den USA, einfach zu importieren und zu integrieren. Das war effizient, ja, es war bequem und hat ja auch lange gut funktioniert. Man musste das Rad nicht immer neu erfinden, sozusagen.
Aber dieser Komfort hat einen Preis, so lese ich das zumindest aus dem Text heraus.
Genau. Der Preis ist eine, ja, schleichend gewachsene, massive Abhängigkeit. Der Artikel nennt ja diese Zahl, die Sie sicher auch haben aufhorchen lassen. Über 80% der in Deutschland eingesetzten Unternehmenssoftware stammt von außereuropäischen Anbietern.
Moment, wie viel?
80%.
Über 80%?
Das ist ja gewaltig.
Das muss man sich mal vorstellen.
Ja.
Der Artikel malt hier ja quasi das Bild, dass ein einziger Hebelumleger im Silicon Valley, mal bildlich gesprochen, Teile unserer Wirtschaft oder sogar der Verwaltung lahmlegen könnte. Das ist doch eine ziemlich krasse Vorstellung, oder?
Das ist die Essenz der Warnung im Text, ganz klar. Und es geht ja nicht nur um Software. Selbst zentrale Verwaltungsprozesse, also das digitale Rückgrat unseres Staates, laufen laut Artikel teilweise über Cloud-Infrastrukturen, die eben nicht unter europäischer Kontrolle stehen.
Wirklich? Auch bei Behörden?
Teilweise, ja. Diese Bequemlichkeit wird eben zum Risiko. Stellen Sie sich vor, ein dominanter Anbieter ändert plötzlich seine API. Das ist ja sozusagen die digitale Tür, über die andere Programme andocken. Mhm. Wenn die plötzlich anders konstruiert ist, passt der Schlüssel nicht mehr. Dann funktionieren angeschlossene Systeme nicht mehr reibungslos oder gar nicht mehr.
Oder die Preise werden einfach mal diktiert.
Genau, die Lizenzpolitik wird quasi über Nacht geändert, was dann enorme Kosten nach sich ziehen kann. Oder im schlimmsten Fall, der Zugang wird eingeschränkt oder gesperrt. Sei es aus wirtschaftlichen Interessen oder, und das sieht der Artikel als wachsende Gefahr, aus politischen Gründen. Im Rahmen internationaler Spannungen.
Und dann?
Dann steht eben nicht nur ein Unternehmen, sondern potenziell ein ganzer Sektor oder ein Teil der öffentlichen Handlungsfähigkeit auf dem Spiel. Das ist die Gefahr.
Puh. Und diese Abhängigkeit hat ja noch mehr Folgen, wie der Text andeutet. Also nicht nur das akute Risiko eines Abschaltens.
Richtig. Der Artikel argumentiert, dass diese Abhängigkeit auch die langfristige Innovationskraft bremst. Wenn man technologisch immer nur Anwender und Integratoren ist, ja, dann verlernt man möglicherweise, selbst grundlegende Innovationen hervorzubringen. Man wird zum Follower, nicht zum Leader.
Man gibt das Heft aus der Hand.
Genau. Und dann ist da natürlich das Dauerthema Datenschutz und Datensicherheit. Wenn sensible Bürger- oder Unternehmensdaten auf Servern außerhalb Europas liegen, dann unterliegen sie möglicherweise ganz anderen rechtlichen Rahmenbedingungen, anderen Zugriffsmöglichkeiten.
Der berühmte Cloud Act in den USA zum Beispiel?
Zum Beispiel, ja. Das wirft natürlich die wichtige Frage auf, die der Artikel stellt. Wie kommt man aus dieser, ja, selbst geschaffenen Komfortzone wieder raus, bevor sie tatsächlich brandgefährlich wird?
Gut, dass Sie das ansprechen. Der Artikel bleibt ja nicht bei der Problemanalyse stehen, sondern skizziert auch Lösungsansätze. 4 zentrale Handlungsfelder werden da genannt. Gehen wir die doch mal durch. Was schlägt die Quelle konkret vor?
Also der erste Punkt ist die Förderung europäischer Cloud- und vor allem Open-Source-Lösungen. Der Gedanke dahinter ist, offene Systeme, also Software, deren Quellcode öffentlich einsehbar ist, überprüfbar, veränderbar.
Schaffen Transparenz.
Sie schaffen Transparenz und reduzieren die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern. Man nennt das auch Vendor-Lock-in vermeiden.
Weil man eben nicht an einen Anbieter gekettet ist und selbst Anpassungen vornehmen oder zumindest prüfen kann, was die Software genau tut.
Genau. Der bereits erwähnte Sovereign Cloud Stack, der SCS, ist hier ein gutes Beispiel aus dem Artikel. Er basiert auf Open-Source-Technologien wie OpenStack und Kubernetes und soll eine standardisierte, transparente und eben souveräne Alternative zu den großen US-Plattformen bieten.
Eine Art Baukasten für souveräne Clouds.
Sozusagen, ja. Die Offenheit ist hier wirklich ein Schlüssel zu mehr Kontrolle und Vertrauen. Und der Artikel betont, dass solche Initiativen dringend gestärkt werden müssen.
Okay, verstanden. Der zweite Punkt klingt allerdings nach einer echten Herkulesaufgabe. Aufbau eigener Chips und KI-Kompetenzen.
Ist das überhaupt realistisch? Gerade bei Chips, wo Asien und die USA doch, naja, Lichtjahre vorausscheinen?
Dass das eine gewaltige Herausforderung ist. Ein Marathon, kein Sprint, das wird klar gesagt. Er betont die Notwendigkeit massiver und vor allem langfristiger Investitionen in Forschung, Entwicklung und ganz wichtig Bildung.
Also Geld und Geduld.
Geld, Geduld und Strategie. Es geht darum, Ökosysteme zu schaffen. Eine enge Vernetzung von Universitäten, von Forschungsinstituten, agilen Start-ups und der etablierten Industrie. Und das Ganze gezielt gefördert durch Programme wie eben den CHIPS Act.
Und das Ziel ist dann?
Ziel muss sein, nicht nur Grundlagenforschung zu betreiben, sondern Innovationen hier in Europa zur Marktreife zu bringen. Und die Wertschöpfung dann auch hier zu halten. Es ist ambitioniert, keine Frage. Aber der Artikel argumentiert eben, dass die Alternative, also die dauerhafte Abhängigkeit, am Ende noch riskanter ist.
Gut, also massive Investitionen und langer Atem sind nötig. Der dritte Punkt lautet resiliente IT-Architekturen. Das klingt jetzt sehr technisch. Was genau steckt da laut Quelle technisch dahinter? Wie macht man Systeme widerstandsfähiger?
Ja, das klingt technisch, ist aber im Grunde logisch. Es geht darum, Systeme von vornherein so zu bauen, dass sie Störungen besser wegstecken können. Egal, ob das jetzt technische Pannen sind, Angriffe oder eben politische Einflüsse.
Also robuster bauen.
Robuster, genau. Der Artikel nennt hier technische Grundlagen. Erstens Redundanz, also kritische Systeme und Daten doppelt oder mehrfach vorzuhalten, damit beim Ausfall einer Komponente eine andere einspringen kann.
Okay, Backup-Systeme.
Im Prinzip ja, aber eben systematisch integriert. Zweitens, starke Verschlüsselung von Daten, sowohl bei der Speicherung als auch bei der Übertragung. Das sollte Standard sein, ist es aber nicht immer. Und drittens, ein Konzept, das immer wichtiger wird. Zero-Trust-Sicherheitsarchitekturen.
Moment mal, Zero-Trust, das klingt ja erstmal radikal. Niemandem vertrauen, nicht mal den eigenen Leuten.
Genau, das ist die Idee dahinter. Stark vereinfacht gesagt, statt wie früher zu sagen, wer im Netzwerk drin ist, dem vertrauen wir erstmal pauschal, wird bei Zero Trust quasi jeder Zugriff, jede Anfrage, egal ob von innen oder außen, erstmal misstrauisch geprüft.
Jeder muss sich ausweisen sozusagen.
Immer wieder, ja. Jeder muss sich authentifizieren und autorisieren für das, was er gerade tun will. Es gibt kein pauschales Vertrauen mehr, nur weil man drin ist. Das macht es für Angreifer natürlich viel, viel schwerer, sich im System auszubreiten, wenn sie mal irgendwo eingedrungen sind.
Verstehe.
Ziel all dieser Maßnahmen ist es eben, die Systeme und damit die digitale Handlungsfähigkeit auch unter widrigen Umständen aufrechtzuerhalten. Resilienz eben.
Macht Sinn, auch wenn es komplex klingt in der Umsetzung. Und dann der vierte Punkt, der laut Artikel vielleicht die Basis für alles ist. Digitale Kompetenz als Fundament. Das klingt jetzt fast schon selbstverständlich, oder ist es das vielleicht auch nicht?
Es klingt selbstverständlich, aber die Umsetzung, das ist die eigentliche Herausforderung. Das macht der Text auch sehr klar. Jede Strategie, jede Technologie, jede Investition bleibt ja am Ende wirkungslos ohne die Menschen, die damit kompetent umgehen können.
Die Leute müssen es ja machen.
Genau. Der Artikel fordert deshalb einen massiven Ausbau der digitalen Bildung auf allen Ebenen. Von der Schule über die berufliche Ausbildung bis hin zur kontinuierlichen Weiterbildung für Fachkräfte. Wir brauchen nicht nur Anwenderinnen und Anwender, sondern Menschen, die digitale Systeme wirklich verstehen, die sie entwickeln können, kritisch hinterfragen und sicher betreiben können.
Also mehr als nur Apps bedienen lernen.
Deutlich mehr, ja. Das ist das eigentliche Humankapital der technologischen Souveränität. Ohne das bleiben alle anderen Punkte, ehrlich gesagt, Theorie.
Das führt uns zu einem weiteren interessanten Punkt im Artikel. Er argumentiert ja sehr überzeugend, dass technologische Souveränität eben nicht Abschottung oder so eine Art digitalen Nationalismus bedeutet, sondern im Gegenteil Gestaltungsmacht verleiht. Europa könnte eigene Standards setzen. Was meint die Quelle damit genau?
Ja, das ist eine zentrale Botschaft des Textes. Souveränität als Chance sehen, nicht als Rückzug in die Wagenburg. Wenn Europa technologisch handlungsfähig ist, dann kann es die Spielregeln mitbestimmen, nicht nur Regeln übernehmen. Der Artikel nennt da ja auch Beispiele. Standards für nachhaltige IT, also energieeffizientere und ressourcenschonendere Technologien. Das ist ja ein Riesenthema.
Mhm.
oder strenge Datenschutzstandards nach unserem europäischen Vorbild, der DSGVO, als globales Markenzeichen etablieren.
Was ja teilweise schon passiert.
Genau. Oder eben Regeln für eine verantwortungsvolle, ethische KI, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht nur die Maximierung von irgendwas. Das ist nicht nur eine technische, sondern auch eine gesellschaftliche und, ja, wirtschaftliche Gestaltungsmacht.
Das heißt, man könnte aus der Not oder der erkannten Notwendigkeit eine Tugend machen und die eigenen Stärken, die europäischen Werte, vielleicht auch ausspielen.
Genau darum geht es. Gerade in einer Zeit, in der Technologie immer stärker politisiert wird. Denken Sie an die Handelskonflikte um Technologieführerschaft, Cyberattacken.
Cyberattacken als Mittel der Auseinandersetzung, Desinformationskampagnen. In so einer Zeit kann eine souveräne Position ein echter Wettbewerbsvorteil sein.
Und ein Stabilitätsanker. Es geht darum, nicht nur Spielball fremder Interessen zu sein, sondern selbstbewusst die eigenen Interessen und Werte zu vertreten.
Und welche Rolle spielt Deutschland dabei, laut Artikel? Ist Deutschland da gut aufgestellt?
Der Artikel sieht Deutschland hier durchaus in einer Schlüsselposition. Als größte Volkswirtschaft Europas, mit einer immer noch starken industriellen Basis, exzellenter Forschung und einem, das betont der Text auch, wachsenden und dynamischer werdenden Start-up-Ökosystem, könnte Deutschland zum Motor einer europäischen Digitalstrategie werden.
Also das Potenzial ist da?
Das Potenzial ist da, um hier Taktgeber zu sein, ja?
Aber das passiert ja nicht von allein. Die Komfortzone haben Sie ja erwähnt.
Nein, und das macht der Artikel auch unmissverständlich klar. Voraussetzung dafür sind im Grunde zwei Dinge. Erstens ein klarer, über Parteigrenzen hinweg getragener politischer Wille. Das muss man wirklich wollen. Und zweitens die Bereitschaft zu erheblichen, langfristigen Investitionen. Sowohl öffentlich als auch privat.
Es reicht also nicht nur mal wieder eine neue Strategie zu schreiben.
Nein, Absichtserklärungen reichen nicht. Man muss es tun. Hier zeigt sich eben ganz klar, bei Souveränität geht es nicht nur um abstrakte Sicherheitsfragen. Es geht ganz konkret um die wirtschaftliche Zukunft, um Arbeitsplätze hier bei uns, um die Wettbewerbsfähigkeit Europas in einer komplett digitalisierten Welt. Es ist eine strategische Weichenstellung, nicht mehr und nicht weniger.
Okay, fassen wir die Kernpunkte aus dem Artikel von der IT-Blog vielleicht noch einmal zusammen. Also, technologische Souveränität ist weit mehr als nur ein Buzzword, das haben wir gehört. Der Text zeichnet das Bild einer, ja, strategischen Notwendigkeit, fast schon einer Überlebensfrage für die digitale Zukunft Deutschlands und Europas.
Ja, die aktuelle, wirklich hohe Abhängigkeit von außereuropäischen Technologien, sei es Software, Cloud, Hardware, birgt laut Artikel erhebliche Risiken. Das ist die Kernaussage zur aktuellen Situation. Das reicht von wirtschaftlicher Erpressbarkeit über Sicherheitslücken bis hin zum schleichenden Verlust der Innovationsfähigkeit und, ganz wichtig, der Kontrolle über unsere eigenen Daten.
Aber, und das ist die gute Nachricht, der Artikel zeigt auch Wege auf. Die Förderung europäischer und offener Lösungen wie Gaia-X oder SCS, der ambitionierte Aufbau eigener Kompetenzen bei strategisch wichtigen Technologien wie Chips und KI, die Schaffung widerstandsfähigerer IT-Systeme, also Resilienz, und als absolute Grundlage für alles die massive Investition in digitale Bildung und Fachkräfte.
Genau. Und was bedeutet das nun alles für Sie, wenn Sie uns jetzt zuhören? Der Artikel legt nahe, es bedeutet zu erkennen, dass der Aufbau eigener digitaler Strukturen und Kompetenzen ja kurz- und mittelfristig anstrengend ist und viel Geld kostet. Daran führt wohl kein Weg vorbei.
Aber die Kosten des Nichtstuns, also der Preis dieser gefährlichen Komfortzone, der Preis der Abhängigkeit, könnten langfristig noch viel, viel höher sein. Ist das die Quintessenz?
Das ist die zentrale Argumentation im Text, ja. Der potenzielle Verlust von Innovationsfreiheit, von Sicherheit, von Datenschutz nach unseren eigenen Vorstellungen und letztlich der Entscheidungsgewalt über unsere eigene digitale Zukunft. Dieser Preis ist wahrscheinlich deutlich höher als die Investitionen, die jetzt nötig wären. Es ist eben eine strategische Investition in die Zukunftsfähigkeit, nicht nur ein Kostenfaktor.
Und der Artikel schließt ja durchaus, naja, nicht euphorisch, aber doch mit einer Perspektive. Wenn Deutschland und Europa jetzt entschlossen handeln, diese gefährliche Komfortzone wirklich verlassen, dann könnte aus der aktuellen Schwäche vielleicht sogar eine neue Stärke erwachsen.
Ja, die Vision ist eine digitale Unabhängigkeit, die auf eigener Kompetenz basiert, auf Vertrauen in europäische Lösungen und auf einem, ja, gestärkten europäischen Selbstbewusstsein. Es ist die Chance, die digitale Welt nicht nur passiv zu nutzen, sondern sie aktiv nach unseren eigenen Werten und Vorstellungen mitzugestalten. Das ist der positive Ausblick.
Das bringt mich noch zu einem letzten Gedanken, den der Artikel vielleicht nicht so explizit ausführt, der sich aber irgendwie aufdrängt. Der Text betont ja sehr stark die Rolle von Staat und der großen Industrie bei dieser, ja, Mammutaufgabe. Aber wenn wir Souveränität wirklich ernst nehmen, welche Rolle spielen dann Sie ganz persönlich oder Ihr Unternehmen, Ihre Organisation, in der Sie arbeiten? Sei es beim Aufbau eigener digitaler Kompetenzen, sei es bei der kritischen Auswahl von Technologien oder vielleicht sogar darin, ganz bewusst auf europäische oder Open-Source-Alternativen zu setzen, wo immer es sinnvoll und möglich ist. Wie viel Souveränität beginnt eigentlich bei jedem Einzelnen von uns? Im Kleinen. Ein Gedanke, den Sie vielleicht einfach mal mitnehmen möchten.
Das war ein Podcast von der itblog.de.